Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. 'Cause it doesn't show signs of stopping. Brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Where all the fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Ja, so vieles gibt es zu fragen, zu besprechen, zu erklären. Das ist im Interview der Woche nicht anders als bei uns in den Reisenotizen. Vielen Dank, Stefan Detje. Und Ihnen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang. Ein kurzer Blick auf unseren Fahrplan. In den Weltraum geht's, auf ins All. Wir zeichnen ein wenig die Vision des Weltraumtourismus. Hören Sie nachher in der zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs zu. In Südkärnten sind wir unterwegs. In Portugal besuchen wir einen Leuchtturm. In Oberfranken, hätten Sie es erraten, Humboldt, einmal mehr die Bergschule zu Steben, werden wir dort besuchen. Und gleich zu Beginn nehmen wir uns ausführlich Zeit für Jerusalemer Scheintüren. Paul Celans Jerusalem-Besuch im Jahr 1969, den zeichnen wir gewisserweise nach. Nochmal willkommen, sagt am Mikrofon Andrea Stopp zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so why don't you let it snow, let it snow, let it snow. 'Cause it doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss and say goodnight, I hate going out in the storm. But if you really hold, I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbying. And as long as you love me so, let it snow, let it snow. Well, as long as you love me so, why don't you let it snow?
Ja, gewisserweise in vielen Gegenden Europas ist ja schon da der Schnee und die anderen werden schon auch noch was abbekommen diesen Winter. Im Oktober 1969, nur wenige Monate vor seinem Tod, da besuchte der deutschsprachige jüdische Schriftsteller Paul Celan zum ersten und letzten Mal Israel. Er las seine Gedichte in Jerusalem und Tel Aviv. Er traf Schriftsteller sowie alte Freunde und Bekannte aus seiner Bukowiner Heimat. Besonders der Aufenthalt in Jerusalem hinterließ eine tiefe Spur, die er eine Wende, eine Zäsur in seinem Leben nannte. Zahlreiche Gedichte, die auf Orte und Begegnungen in Jerusalem Bezug nehmen, entstanden dann nach seiner Rückkehr in Paris. 50 Jahre nach Celans Israel-Besuch, nun ein Klangspaziergang. Chiara Caradonna ist ihres Zeichens Literaturwissenschaftlerin an der Hebräischen Universität Jerusalem. Sie ist Expertin für Paul Celan. Im vergangenen November organisierte sie eine Tagung in Jerusalem, 50 Jahre eben nachdem der Dichter selbst die Stadt besuchte. Von einem seiner Wege durch die Stadt gibt es eine detaillierte Beschreibung. Wir dürfen nun mitgehen mit Chiara Caradonna und mit Ofer Waldmann. Wer dann spricht, das sage ich Ihnen gleich noch. Lassen Sie sich erstmal auf Jerusalemer Scheintüren ein.
Und es sind ja immer neue Blicke. Jerusalem ja auf Bergen steht. Wenn du nur ein Stück weiterläufst, verändert sich die Perspektive. Es ist auch verrückt, ist auch verwirrend. weil man auf einmal wieder was Neues sieht, was man davor nicht gesehen hat.
Im Oktober 1969, wenige Monate vor seinem Tod, besuchte der deutschsprachige jüdische Dichter Paul Celan zum ersten und einzigen Mal Israel. Besonders der Aufenthalt in Jerusalem hinterließ eine tiefe Spur, die er eine Wende, eine Zäsur in seinem Leben nannte. Nach seiner Rückkehr entstanden zahlreiche Gedichte, die auf Orte und Begegnungen in Jerusalem Bezug nehmen. Wie klingen diese Gedichte an diesen Orten nun 50 Jahre später? Ein nachgeholter Spaziergang durch Jerusalem auf Celans Fußstapfen in Begleitung von 4 an Jerusalem gebundenen Menschen.
Woher ich komme?
Tja,
ich komme aus Berlin,
sagt die Koranforscherin Hannelies Koloska.
Einen Stiefel voll Hirn in den Regen gestellt. Es wird ein Gehen sein, ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns ziehen.
Man muss im Gehen sein bleiben. Man kann auch verweilen. Man muss auch verweilen, damit man was wahrnimmt. Aber wenn man weitergeht, sieht man eben noch mehr. Ich glaube, das ist auch, was Jerusalem ausmacht.
Es wird ein Gehen sein.
Es wird ein großes, Gehen sein. Ein
weit
großes,
über die Grenzen.
Weit über die Grenzen, die sie uns ziehen. Ja, muss man denken. Ich denke immer noch auch an das Gehen und in welchem Sinne das Gedicht geht und ermöglicht ein Gehen. Und deshalb die Landschaft ist nicht allein, was wir sehen.
Galili Shachar unterrichtet deutsche und hebräische Literatur an der Universität von Tel Aviv.
Also Landschaft ist nicht allein ein Bild, sogar nicht allein die Mauer oder die Straßen, die neue und die alten, sondern die Landschaft ist eine Breite, ein Raum, die erstmal geschrieben wurde oder beschrieben, wenn man in die geht.
Celans Jugendfreundin Ilana Schmueli, die ihn damals durch Jerusalem begleitete, schreibt in ihren Erinnerungen an den Besuch. Er bat mich dann, alle Wege, die wir gegangen waren, für ihn aufzuschreiben, sie aufzuzählen, damit er später für sich den Spuren wieder folgen konnte. Einige dieser Wege waren 2 Jahre vor Celans Besuch überhaupt erst zugänglich gemacht worden. Infolge des Sechstagekrieges, in dem Israel den östlichen Teil Jerusalems eroberte. Nun steht Galili Shachar, wie Celan einst, am Übergang zwischen Skopusberg und Ölberg, zwischen West- und Ost-Jerusalem.
Imri sheyerushalayim hoya. Imri zot kilu hayiti ani ze levanech. Also nämlich Hebräisch oder Ivrit als schon in Übersetzung, in Übergang oder auf der andere Ufer zu übersetzen. Was heißt das Wort Ivrit? Man sagt, es kommt von Ever. Und Ever heißt dort über. Und zwar über den Fluss. Everanar, die Pole. Die Pole sind in uns unübersteigbar, in Wachen. Wir schlafen in Über vor Stor des Erbarmen. Ich verliere dich an dich, das ist mein Schneetrost.
Aber Schneetrost gefällt mir noch viel besser. Ich hätte sofort Seelentrost gelesen, aber da steht Schneetrost. Ich verliere dich an dich, das ist mein Schneetrost.
Ich verliere dich an dich, das ist mein Schneetrost. Sag dass Jerusalem ist.
IST. Ist. Sag's, als wäre ich dieses dein Weiß, als wärst du meins, als könnten wir ohne uns wir sein. Ich blättere dich auf für immer. Du betest, du bettest uns frei.
Und deshalb, wenn du fragst über Hebräisch, wir lesen schon in Übergang, in Übersetzung, das nicht allein andere Wörter, die proper names zu finden, sondern einen langen Weg ins Hebräisch. Also, gerade diese Unmöglichkeit, Celans Gedicht ihr zu lesen, sagt etwas über diese Übersetzung.
Sag's, als wäre ich dieses dein Weiß, als wärst du meins.
Schmueli, die Celans Jerusalem-Gedichte ins Hebräisch übersetzt hat, schreibt weiter in ihren Erinnerungen. die Anhöhe entlang zum Ölberg hin. An der Himmelfahrtskirche vorbei, dann der Blick auf die Stadt. Die Kuppeln der Moscheen beherrschen das Bild. Wer auf dem Ölberg steht, umfasst mit dem Auge die gesamte Jerusalemer Altstadt. Tempelberg, Al-Aqsa-Moschee, Felsendom, Grabeskirche und dahinter die Silhouette der modernen Weststadt.
Also nochmal, wir sehen zu viel, ja? Wir sehen die Moschee, was man im Hebräischen Arbeit nennt, und die ganze Stadt herum, und die Mauer, und die Friedhöfe herum, das auch nicht zu vergessen. Also erstmal das. Und gut, dass wir im Abstand sind. Nicht sozusagen, vielleicht doch am Ort, ja? Nah am Ort, aber nicht da. Aber einen schönen Blick, also erstmal das, ein schöner möglicher Blick. Und das zu viel auch. Aber zurück zur Frage, was zählt ein Saar oder nicht Saar, nicht? Also nochmal, in welchem Sinn zählt ein Saar? Er begleitet uns auch für diese Blindheit. Und ich muss gestehen, also dieses Ort hat dieses zu viel von Sehen. Deshalb hat schon eine Blendung für uns, ja? Von dieses zu viele. Und deshalb sehe ich, aber sehe ich auch nicht. Und vielleicht nur über diese Erfahrung verstehen wir, also sind vielleicht ein Anfänger des Verstehens Jerusalem. Was macht Jerusalem möglich und auch unmöglich? Für unsere Lesart in Zellern, vor allem heute. Aber auch für, wie gesagt, von Form des Lebens. Die Glut zählt uns zusammen im Eselschrei vor Absalom Grab.
Absaloms Grab,
auch hier.
Gethsemane drüben, das Umgangene, wenn überhäuft.
Am nächsten der Türe tut sich
am nächsten der Türe
auf.
Tut sich nichts
offene,
auf.
Über trage dich, dich zu mir.
Offene, trage ich dich zu mir. Wir sind gerade ganz nah zum Erbarmenstor. Das ist richtig ein seltsamer Ort. Aber es ist, wir sind eigentlich in einem muslimischen Friedhof, die auch ein bisschen seltsam ist. Aber wenn dann, wenn die andere Seite gucken, dann sehen wir die ganze Berge Oliven. Jetzt gerade auch, als die mit der Sonne untergang ist, auch die Licht ist super schön.
Yakir Paz. In Jerusalem aufgewachsen, lehrt rabbinische und altgriechische Literatur an der Hebräischen Universität. Er steht vor Shar HaRachamim, dem geschlossenen Tor des Erbarmens, das einzige Altstadttor, das direkt auf den Tempelberg führt.
Trotzdem haben wir sehr viele Mythen über diese Shar HaRachamim, wenn diese Tor, die zu ist, ja, nach der Tradition, auch jüdische und auch muslimische Tradition, das ist die Eingang in die Eschaton, in die letzten Tage. Und deshalb wollten alle daneben begraben sein. Und dann hast du ja diese komische, nicht komisch, aber diese Jerusalem, es hat diese immer rumherum, es gibt Toten, ja, auch metaphorisch, aber auch ganz konkret. Also, wir sehen dieses Doppeltor. Es wurde gebaut mit zwei Scheine, kleine Tore. Und dann gibt es, wie heißt das, eine Linie oder ein Guckloch, die gerade auch zu ist. So, wir haben fast drei Schichten von zu, von Geschlossenheit. Ja. Dieses Tor ist richtig zu. Netiva Malchut, Meachorei Delet Deme, der Königsweg hinter der Scheintour. Das von Gegenzeichen umtodete Löwenzeichen davor, das Gestirn Kiel oben umsumpft, du mit der die Wunde auslötenden Wimper.
Neben dem geschlossenen Tor des Erbarmens steht das Löwentor, das in das muslimische Viertel der Altstadt führt. Durch dieses Tor verlief einst der Kreuzweg Jesus Christi. Hier sind zwei Jahre vor Celans Besuch die israelischen Soldaten in die Altstadt eingedrungen.
Du mit der die Wunde auslötenden Wimper. Aber ich weiß nicht, wenn man denkt von die Wimper als der Tor der Augen. Es ist zu, aber nicht zu. Es ist ein Scheintor, ne, von Augen. Man sieht durch, vielleicht auch wie hier, man könnte auch durchsehen, aber es ist nicht auf, aber es ist nicht zu. Jerusalem ist ganz voll von Scheintüren. Ja, und er redet über diese Löwen, wahrscheinlich über diese Löwenzeichen, über diese Tor, die man nennt Löwentor, wegen dieser Löwenzeichen. Aber natürlich hat er auch viel mit diesem Erbarmenstor zu tun. Und wenn er redet über, wenn er schreibt so Umtodete, wahrscheinlich er redet über diese Friedhofen, die genau neben der Löwentor sind.
Wir schlafen hinüber vor das Tor des Erbarmens.
Liad akarov basharim davar lo niftach. Am nächsten der Tore tut sich nichts auf. Über dich offene trage ich dich zu mir.
Zufällig kann das Tor auf sein und zufällig kann Gott ein Gebet hören, aber normalerweise ist es zu. Wir beten trotzdem, ja.
Und in welchem Sinne erzählt uns das Gedicht, das für Jerusalem, nach Jerusalem geschrieben wurde, sagt etwas über unsere Blendung noch von heute. Ja. Und ich verstehe das auch als eine große Vorbereitung. Nicht allein als Mauer, sondern als Tor.
Boy, hitparsi al pnei haolam. Komm, boy, leg die Welt aus mit dir. Komm, lass mich euch zu schütten mit allem meinen. Eins mit dir bin ich, uns zu erbeuten, auch jetzt. Aber hier für mich ist es immer ein, wenn ein Tor auf ist, das ist für mich, als ob jemand mir so eingeladen hat. Auch wenn die Leute selbst nicht, aber für mich ist es eine Einladung und ich trete ein. Und ja, das ist die einzige Welt, die die Stadt erkennen. Aber das auch, das ist richtig zufällig. Man weiß nicht, wann dieses Tor wieder auf sein wird. Und ja, muss man, es ist ein Grund, warum muss man immer wieder in Jerusalem kommen und so beten, dass ein neues Tor auf sein wird.
Die Jerusalemer Altstadt erstreckt sich zwischen zwei Bergen, dem Tempelberg und dem Zionsberg, wo sich nach der jüdischen Tradition das Grab König Davids befindet. Auch dahin sind Zelan und Schmueli gegangen. Der Weg zu Davids Grab. Dann doch den Aussichtsturm bestiegen, die Dächer Jerusalems. Die Mauern entlang zum Zionstor, zum Jaffa-Tor, die Mauern entlang zu allen Toren Jerusalems, den offenen und den versiegelten.
Wir sind am Dach von David-Grabe und wir gucken Richtung Est. Wir sehen die ganze Olivenberg mit dem Friedhof und auch ein großer Teil von Silwan, die arabische Teil oder Dorf, die wahrscheinlich ziemlich ähnlich war wie vor 50 Jahren. Aber dann sehen wir, wenn wir ein bisschen zum Rechts gucken, sehen wir Judäa Wüste und man kann auch die Mauer, die theoretisch zwischen Israel und Palästina teilt, aber nichts, aber man sieht es so ganz klar, diese Betonmauer und hinter die großen Gebäude, die ganz nah zu der Mauer gebaut sind.
Es kommt auch ein Sinn, die engere Schneise daher, den erbricht das Tödlichste unserer stehenden Mahnen. Die engere Schneise, da kommen mir immer die kleinen engen Gassen in der Altstadt in den Sinn. Der Sinn, der ihn erbricht das Tödlichste, die Male. Ja, es ist auch Unsinn da oder Sinnloses. Aber Sinn ist da, nur kommt leider in Kombination. Was heißt leider? Das muss ja auch sein. Vielleicht auch jede Stadt, die viel Sinnhaftigkeit und Sinnfreiheit hat. Und man kommt so schlecht mehr raus. Wenn man nämlich weiter vorwärts will, im Gehen sein möchte, muss man das überwinden. Versuchen zumindest. In Mythen bleiben, aber wie geht man damit um? Einen Stiefel voll Hirn in den Regen gestellt.
Es wird ein Gehen sein, ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns ziehen. Ja, irgendwie wirkt das Wort Grenze in einem Gedicht irgendwie so weich, ja, also irgendwie, das ist ein schönes deutsches Gedicht, also schön ist vielleicht die falsche Kategorie, aber weit über die Grenzen, die sie uns ziehen, ein großes Gehen sein und also es ist noch irgendwie in dieser Welt der Poesie. Und andererseits sitzen wir hier an einer Grenze, die so übermenschlich groß ist, als ob diese zwei Worte miteinander dann nichts zu tun haben, diese Grenze und die Grenze hier im Gedicht.
Offer Waldmann, Gebürtiger Jerusalemer und Co-Autor dieser Sendung steht vor der Mauer, die Jerusalem von dem südlicher liegenden Bethlehem trennt. Sie wurde Mitte der Nullerjahre gebaut, war also noch nicht da, als Zelan und Shmueli im Sommer 1969 nach Bethlehem fuhren. Shmueli erinnert. Nachmittags in Bethlehem. Am Marelias-Kloster vorbei, Rachels Grab, die Geburtskirche. Der Weg zurück nach Jerusalem, das Licht, Abu Tor, der Blick aufs Hinnomtal, Molochs Altäre, das Licht.
Wir sind an der Trennmauer. Nee, man nennt es Michschol, oder? Obstacle, Hindernis. Wir sind an einem Hindernis. Zwischen dem südlichen Teil von Jerusalem und dem nördlichen Teil von Bethlehem, genauer gesagt kurz vor dem Grab von Rahel, das wir nicht erreichen können, weil heute der zweite Tag des jüdischen Neujahrs ist. Ja, und wie gesagt, hinter uns kann ich mich aus früheren Jahren, bevor die Mauer hier stand, daran erinnern, hättest du jetzt die ersten Häuser Bethlehems und die Hauptstraße Bethlehems gesehen, aber die ist jetzt nicht mehr zu sehen. Und hier stehen einfach laute Touristenbusse. Hinter uns eine 12 Meter hohe Zement-Betonmauer mit einer alten Israel-Fahne, mit sehr starken Lichtprojektoren. Und direkt hinter uns ein Wachturm mit einem gepanzerten Eingang. Die schauen uns auch sicherlich jetzt an. Und jetzt kommt die Polizei. Shalom, mein Yenim. Shnia achat, ani oseh afsaka. Ma ze? Anachu chakim lerachel. Shma, shamanu shi kan baezor.
Boi, hitparsi al pnei haolam.
Boi, amtir ve'esgor aleichem. Bechol asher li. Komm, leg die Welt aus mit dir. Komm. Lass mich euch zuschütten mit allem Meinen. Eins mit dir bin ich, uns zu erbeuten. Auch jetzt. Unsere Realität schüttet uns mit Meinen zu. Wir haben keine andere Wahl. Unsere Worte prallen an solchen Mauern ab. Was soll ich machen? Also ich merke gerade einen Wut in mir, wegen der Machtlosigkeit der Worte, die wirklich sehr offensichtlich wird. Für mich gerade. Also für mich ist gerade die Diskrepanz zwischen der Literatur oder der Poesie und der Realität hier, von allen Orten, die wir in Jerusalem besucht haben, so krass, dass sie einen schmerzt. Also ich habe fast das Gefühl, das ist verboten, was wir hier machen. Wir sitzen hier, schau, wo wir sitzen, schau hinter dir, schau hoch.
Es wird ein Gehen sein, ein großes, weit über die Grenzen, die sie uns ziehen.
Und immer wieder Zelan, der nach seiner Rückkehr aus Jerusalem an Shmueli schrieb: Aber wie wird aussehen, was ich jetzt nach Jerusalem aufschreibe? Dass Jerusalem eine Wende, eine Zäsur sein würde in meinem Leben, das wusste ich.
Ja, Jerusalem ist eine Zäsur, ist eine offene Wunde. Jerusalem ist eine offene Wunde. Wann geht das Tor des Erbarmens auf? Wann wird der dritte Tempel gebaut? Wann wird der Messias zurückkommen? Wann wird diese Mauer endlich verschwinden? Wann wird es Frieden geben? Wann wird Jerusalem wieder nur jüdisch sein? Wann wird Jerusalem wieder nur Muslim sein? Wann? Ist immer so mit einer, ist immer eine Wunde.
Es gibt wahrscheinlich mehrere und verschiedene Arten von Blindheit. Erstmal, sogar es gibt eine Hierarchie von Blindheiten, ja, blind zu sein. Und eine davon ist die Blindheit auch des Hebräischen, dem Arabischen gegenüber, das ist klar.
Ich fühle mich immer, ich finde es ziemlich offen, aber es ist, weil ich auch immer fremd hier fühle. Auch wenn ich ja fast jede Woche komme, es ist nicht mein Stadt. Ich meine, es ist, ich bin daneben, ich bin in einer parallelen Existenz.
Wir gehen den Weg, den Zelan und Ilan Shmueli gegangen waren, aber es ist nicht denselben Weg. Ja, der Weg hat sich verändert, nicht allein die Zeit. Und wenn wir über das Wort denken, dann denken wir auch über diese Veränderung am Ort. Nämlich, es ist nicht allein, dass über das Wort sind wir am Ort verhaftet oder verbunden. Natürlich schon. Aber Worte sind nicht allein Signifikanten von den Orten. Sie ermöglichen einen bestimmten Wandel am Ort selbst. Nämlich, was ist ein Ort? Was heißt ein Ort?
Das Leuchten, ja jenes, das Abu Tor auf uns zureiten sah, als wir ineinander verwaisten, vor Leben, nicht nur von den Handwurzeln her. Eine Goldboje aus Tempeltiefen maß die Gefahr aus, die uns still unterlag.
Jerusalemer Scheintüren. Jetzt wissen wir, was sich hinter denen verbirgt. Ein Spaziergang auf den Spuren Paul Celans von Chiara Caradonna und Offer Waldmann. Dieser sorgte auch für den Ton und die Regiesprecherin war Ruth Schoer. Dieses israelische Frauenvokaltrio besingt nun noch für uns die Erzengel Michael, Gabriel, Uriel, Raphael.
בשם השם אלוהי ישראל בשם השם אלוהי ישראל מימיני מיכאל משמאלי גבריאל, מלפניי אוריאל, מאחוריי רפאל, ומעל ראשי.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Oh, that old Christmas moon, hanging pretty all clear and wide, as the snow falls so soft and wide, the world awaits its Christmas now. Santa's coming real soon, and the moonbeams will guide his sleigh. All the children are tucked away, neath that old Christmas moon. And dreams will fly over the rooftops, so far up in the sky. We'll see the sights, the Christmas lights, together, you and I, and that old Christmas moon. Shining softly on snow so white, as he brightens a special night, that old Christmas moon.
Kühner als das Unbekannte zu erforschen, kann es sein, das Bekannte zu bezweifeln. Der das sagte, auf dessen Spuren sind wir gleich in Oberfranken unterwegs. Alexander von Humboldt ins Aldernach, in den Süden Kärntens und auf die portugiesische Insel Culatra. Andreas Stopp spaziert mit Ihnen durch Deutschland und die Welt.
Soft snow is silvery white, with moon glow is shining so bright. It lights up
Christmas lights together, you and I, and that old Christmas moon shining softly on snow so white as he brightens this special night. That old Christmas moon.
So, da ist er endlich zu Ende. Wer es immer noch nicht mitbekommen haben sollte, dem sei es nochmal gesagt. Alexander von Humboldt zählt international zu den bekanntesten Deutschen. Der Universalgelehrte pflegte einen weltumspannenden Austausch und ein Netzwerk von Freundschaften. Bereits mit Mitte 20 war sein Wissensdrang ebenso universell wie unermüdlich. Für Forschung, Aufzeichnungen und Korrespondenz machte er die Nacht zum Tage. Selten schlief er wohl länger als 4 Stunden. Von 1792 bis 1796 arbeitete Humboldt als preußischer Bergbeamter im oberfränkischen Bad Steben. In einem Brief schrieb er Folgendes, ich zitiere, Steben hat so einen wesentlichen Einfluss auf meine Denkart gehabt. Ich habe so große Pläne dort geschmiedet, dass ich mich auch vor dem Eindruck gefürchte, den es beim Wiedersehen auf mich machen würde. Ich war dort, besonders im Winter 1794 und Herbst 93, in so einem immerwährenden Zustand der Spannung. Zitat Ende. Im Stebener Rathaus gründete der junge Alexander von Humboldt die Bergschule zu Steben und damit die erste Berufsschule weltweit. Joachim Dresdner, mein Kollege, kam dort bei seiner Reise zu Wirkungsorten Alexander von Humboldts in Oberfranken vorbei.
Am Weg zur Wandelhalle des Kurortes steht der junge Humboldt. Eine Eibenhecke säumt die schmale Büste. Am Sockel leuchtende Chrysanthemen, rotes und grünes Heidekraut. Mit dem Gebinde erinnert der Förderverein Friedrich Wilhelm Stollen-Lichtenberg an Alexander von Humboldts 250. Geburtstag. Eva Spörl mit langen rötlich gelockten Haaren ist die Vorsitzende des Lichtenberger Stollenvereins. Mit einem bunt gemusterten Mantel kommt sie mir entgegen und zusammen werden wir einige Wirkungsorte Humboldts anschauen. Zwischen Wandelhalle und Kurhaus weist eine hellblaue Tafel auf die Geotour Humboldt in Oberfranken hin. Diese Tafeln stehen seit kurzem in Bad Steben, Goldkronach und 15 weiteren Orten. Die Tour informiert über das Wirken Humboldts als junger Bergbeamter in Oberfranken ab 1792.
In Feigenstein, da hat er das erste Mal am 14. Juli Franken betrieben. Und dann ist er dann hier über der Dau, Schauberg, ist er dann hier runter zu uns. Und nachher dann, wo haben wir jetzt Bad Steben? Dann hier Lichtenberg, Bad Steben, ja. Also hier sind alle Stationen von Humboldt beschrieben und was er in diesen Ortschaften gemacht hat. Und für Bad Steben war das eben die Schule, die Bergbauschule und für Lichtenberg das Bergwerk.
Zum Anhören mit dem Smartphone ist ein QR-Code aufgedruckt. Im oberen Teil des Kurortes verläuft die Badstraße. Am schiefergedeckten Haus Nummer 2 bleiben Eva Spörl und ich stehen. 10 Stufen führen zur Tür hinauf. Die dunkelgraue Granittafel daneben erinnert an den Naturforscher und Förderer des fränkischen Bergbaus, der bis 1795 hier wohnte. Heute ist das Gebäude im Privatbesitz, die in altrosa gefassten Fenster sind nachgebaut.
Die Familie selber hat auch die Fassade des Hauses wieder rausgeholt. Man sieht jetzt den Naturstein wieder. Das ist nämlich Muschelkalk. Das Humboldthaus ist erbaut 1781. Und es war ursprünglich als eine Art Jagdschloss für den Landesherrn.
Kaum hatte der Landesherr Markgraf Alexander Anfang 1792 seine Fürstentümer Ansbach und Bayreuth an Preußen verkauft, da wurde Humboldt losgeschickt, nachzusehen, was dort zu holen sei, was herauszuholen sei aus den maroden Bergwerken und ob es Gold für Münzprägungen gebe.
Er kam hierher eigentlich als ganz junger Kerl, der den Ruf von seinem Badenonkel gefolgt ist. Sein Badenonkel war ja der preußische König Friedrich Wilhelm II. Von Preußen.
Wir gehen die Bahnhofstraße hinunter und kommen am schiefergedeckten Rathaus mit dem stolzen Mittelturm vorbei. Das Smartphone gibt den im QR-Code gespeicherten Hörtext wieder.
Steben, Samstagabend im Dezember 1793. 20 junge Bergleute im Alter von 18 bis 26 Jahren lauschen aufmerksam den Ausführungen des Schichtmeisters Heinrich Spörl. Seit wenigen Wochen ist Spörl ihr Lehrer an der vom neuen Oberbergmeister Humboldt ins Leben gerufenen Bergschule.
Alexander von Humboldt betrieb die Königliche Freie Bergschule in Steben zunächst auf eigene Kosten. Wir verlassen den Kurort, erreichen nach 3 Kilometern Lichtenberg und biegen zum Friedrich-Wilhelm-Stollen ab. Das Zechenhaus wird in der 5. Generation als Ausflugslokal geführt. In dem Aufharrungsstein am Stolleneingang sind die Daten eingehämmert. 1793 A und FWST 1831, darunter Schlegel und Eisen, das Bergbausymbol. Eva Spörl ist hier ganz in ihrem Element.
So, also, ja. Da geht's jetzt rein. Das ist 1 Kilometer, geradeaus. Also die haben damals gebraucht 38 Jahre, 4000 Meter.
Unter dem Metallgitter fließt Grubenwasser ab. Trockenen Fußes und aufrecht geht es gut 200 Meter hinein. Am Stollenbogen zeigen sich an einigen Stellen sattgrüne Moose und einige Farne.
Ein 1 Kilometer langer Zugang zu dem Bergwerk, Wahnsinn, ne? Und die Höhe ist wahrscheinlich deshalb bedingt, weil es schiffbar gemacht werden sollte. Die wollten ja Wasser anstauen.
Kürzlich berichtete ein Bergarchäologe auf einer Tagung in Steben etwas völlig Neues. Das hiesige Bergwerk sei ähnlich denen in England, die er gerade befahren hatte. Humboldt war, bevor er nach Franken kam, in englischen Bergwerken gewesen. Hatte er die Art des Deckenausbaus hier umgesetzt?
So, schauen Sie, das ist jetzt die Decke, der Plattenausbau. Das ist die Fürste und hier haben wir diesen Plattenausbau wie in England.
Sensationell und Grund genug, meint die Vereinsvorsitzende Spörl lachend, nach England zu fahren und zu sagen:
Lass mich mal in eure Bergwerke rein. Und hier haben wir jetzt eine Kurve, ne? Sehen Sie die? Hier haben sie nachgemessen und die Richtung korrigiert. Der Job war ja hier nach einer Länge von 1000 Meter in einer Tiefe von 120 Meter direkt auf das Grubengebäude zu treffen. Ja. Genau. Wieder die Richtung korrigiert, schauen Sie. So. Jetzt sind wir hinten am. Jetzt rauscht es. Jetzt hier kommt von hinten das ganze Wasser. Und es war ja nur ein Stollen unter vielen. Wir haben ja mehrere mit 1000 Meter. Ist ja Wahnsinn, ne?
An den Wänden schimmert rostig feuchtes Eisenerz. Der Gang verläuft leicht abgewinkelt. Dann stehen wir vor einem Metallgitter.
Und von hier geht es jetzt 800 Meter weiter. Ne? Wir sind erst 200 Meter drin. Das ist noch ein Tor. Haben wir eingebaut, dass ja niemand da hinten diese Welt stört. Und da dürfen auch nur 5 Mann rein. Natürlich auch noch die Forscher. Aber ansonsten darf dann niemand rein. Gut, dann gehen wir wieder raus.
Na dann. 65 Kilometer weiter südlich, nahe der Autobahn 9, wartet schon Johann Kiesling auf mich in Goldkronach. Das einstige Bergbaustädtchen im Oberfränkischen ist von Bergen umgeben. In der Hochzeit des Eisenbahnbaus bekam es keine Chance. Und so rollt heute der Lkw- und Autoverkehr die Berniger Straße hinunter. 12 Kilometer bis Bayreuth. Der 92-Jährige möchte mir am liebsten jedes Haus zeigen. Kiesling hielt den Ort als Lehrer, Stadtrat und Sportvereinsgründer zusammen.
Ein echter Goldkronacher. Ich bin in dem Haus da unten, dem Eckhaus, bin ich geboren.
Auf dem Weg zum Marktplatz weist Johann Kiesling zunächst auf 2 massive Häuser.
Mein Elternhaus war also eine Schmiede. Mein Vater, der Großvater, der Urgroßvater, der Ururgroßvater waren alle Schmiede. Es ist noch die alte Schmiede.
Ein Bruder wurde Schmied, der andere Lehrer, auch für Ortsgeschichte. Der Name Goldkronach sei Ende des 14. Jahrhunderts aufgetaucht.
Es war also ein kleines Dorf, auch zur Zeit, als das Gold gefunden worden ist. Über dem Berg drüben, bei Brandholz, da sagt man, dass man das erste Mal das Gold gefunden hat. Und das war 1363. Da ist also das Gold schon da.
Zum Gold kamen Bergleute aus Oberfranken, aus Westdeutschland und dem Harzer Gebiet, wo es schon Bergbau gegeben hatte. Im 15. Jahrhundert blühte der Goldbergbau.
Dieses erste Gold, das war ja nicht tief drin in der Erde. Und das ging zu Ende. Und dann hat es halt immer wieder Versuche gegeben, weiterhin Gold zu finden in größeren Tiefen. Bis in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, 1920 bis 1925 etwa. Da ist noch einmal in Brandholz gegraben worden.
Stollen, Bergwerk und das Goldbergbaumuseum stehen Besuchern offen. Mitte Februar 1794 unternahm Alexander von Humboldt eine Generalbefahrung im Goldkronacher Revier. Sie dauerte 9 Tage. Wir sind beim Hotel Gasthof in der Bernecker Straße angelangt. In die rotbraune Fassade, schräg über der Tür, ist eine helle Tafel eingelassen.
Da steht's. An diesem Platze stand das Haus, in welchem Alexander von Humboldt in den Jahren 1792 bis 1795 zeitweilig wohnte. Das ist aber nicht genau das Hausplatz. Es ist also auch abgebrannt, 1836.
Gold Kronach, erzählt Johann Kiesling, sei immer wieder abgebrannt, auch 1559 und 1613.
20 Meter dahinter war dieses Haus, wo er gewohnt hat. Das ist also jetzt unser Marktplatz. Gegenüber ist das Rathaus, ja, wenn wir jetzt so rüberschauen. Das ist also auch immer wieder mit abgebrannt. Und ist dann so aufgebaut worden.
Davor fließt von Linden gesäumt die Kronach im steinernen Bett zwischen Stadtkirche und Bayreuther Straße am Marktplatz entlang. Auch dort steht eine Geotour-Humboldt-Tafel. Wenige Schritte entfernt erinnert ein graniengeschmückter stahlgrauer Zechenwagen an die Bergbauzeit. Mit der ist es in Goldkronach seit 1928 endgültig vorbei. Ende 1796 schreibt Oberbergrat Humboldt, dass er sich ernsthaft zu einer großen Reise außerhalb Europas vorbereite. 2,5 Jahre später landet sein Schiff im heutigen Venezuela. Von dort beginnt Humboldt seinen Streifzug durch die spanischen Kolonien in Amerika.
Joachim Dresdner, vielen Dank für den Beitrag aus Bad Steben. Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen und die Gesinnungen ändern sich gewiss in einem Lande, wo Elefanten und Tiger zu Hause sind. Ist nicht von Alexander von Humboldt, aber von Johann Wolfgang von Goethe. Wir hören Bernd Dittel, das ist ein fränkischer Liedermacher. Den Text verstehen Sie bestimmt.
Dem Ofen hockt die Katz und wart auf die Mais. Ich hock drunten auf der Gass und bin auf der Reis. Bunt ist zwischen schwarz und weiß, groß so ist es lehm. Wissen, dass ich gar nix was, ist ganz angenehm. Horch ne wei, die Sonne scheint durch die offene Tür. Madle, mockst den Apfelkrapfen oder mockst den Bier? Links, rechts, hint von Ohm und Grund, dazwischen Licht ist leer. Wissen, dass ich gar nix was, ist ganz angenehm. Weiß, dazwischen bunt, überall ist Schnee. Mancher denkt, ah, ohne Grund, mich hat's schon mal gehen. Jeder Mensch ist ganz allein auf der großen Welt. Und ganz gewiss hat keiner sich irgendwo bestellt. Hockt auf der Uferbank, der Nachbar kehrt im Hof. Manchmal sprudelt's, manchmal nicht, Hauptsache ist der Gruf. Links, rechts, hint von Ohm und Bund, ist Lehm, ist Melodie. Musik, ein Stück vom Paradies, weh schlafen bis morgen früh. Musik, ein Stück vom Paradies, weh schlafen bis morgen früh. Musik, ein Stück vom Paradies, weh schlafen bis morgen früh.
Ja, da heißt ja unsere Sendung Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und jetzt geht es ins Weltall. Es vergeht ja kaum ein Tag, an dem nicht in den Medien über die Idee von privaten Weltraumreisen berichtet wird. Einsteiger können einen Parabelflug buchen, bei dem für wenige Sekunden der Zustand der Schwerelosigkeit auftritt. Fortgeschrittene können sich für Flüge mit der Virgin Galactic von Richard Branson interessieren. Der knapp die von der NASA definierte Grenze des Weltraums von genau 80,4 Kilometern übertreffen will, aber bisher mit Passagieren noch nicht erreicht hat. Besonders wagemutige streben in Richtung Mond und Mars, aber auch da fehlen konkrete Angebote, auch wenn zahlreiche Visionen auf dem Markt sind. Otto Deppe hat als Reporter für die meisten Radiosender der ARD live aus Houston über die erste Mondlandung vor 50 Jahren berichtet und auch danach über weitere Mondmissionen. Er hat sich mit dem Thema beschäftigt, wie realistisch denn die vielen Pläne sind, die immer wieder für Schlagzeilen sorgen und wie sich die NASA bereits vor 50 Jahren dazu Gedanken gemacht hat.
Der japanische Milliardär Yusaku Masawa hat sich einiges vorgenommen. Er will 2023 der erste Mensch sein, der seit Apollo 17 im Jahr 1972 wieder den Mond umrundet. Und das als Tourist. Man könnte auch sagen, als Teilnehmer einer Studienreise mit kulturellem Schwerpunkt, denn er will 6 bis 8 Künstler aus verschiedenen Bereichen mitnehmen, die danach ihre Eindrücke umsetzen sollen. Dafür muss er tief in die Tasche greifen, auch wenn der genaue Preis noch nicht feststeht. Reiseveranstalter ist Elon Musk, genau der US-Unternehmer, der mit seinen SpaceX-Raketen Versorgungsflüge zur internationalen Raumstation ISS durchführt. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man die in rund 400 Kilometer Höhe kreisende ISS ansteuert oder zum etwa 390.000 Kilometer entfernten Mond fliegt, von den Kosten ganz zu schweigen. Deshalb ist es eher unwahrscheinlich, dass Yusaku Masawa in 4 Jahren dieses Raketenkommando hört.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Die NASA rechnet für ihre 2025 geplante Mondumlaufstation mit mehreren Milliarden Dollar. Da kann man sich leicht vorstellen, dass auch bei Musk schnell 1 Milliarde zusammenkommen kann. Außerdem hat er noch kein Konzept, wie er denn zum Mond fliegen will. Er träumt zwar immer wieder von Superraketen, aber bereits zu Zeiten von Apollo hat die NASA den Plan, mit einer einzigen Rakete den Mond zu erreichen, verworfen. Professor Eberhard Rees, damaliger Direktor des Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama.
Wir haben diese Pläne vollkommen in die Schublade gelegt, weil einfach kein Bedarf dazu da ist, eine so große Rakete zu entwickeln.
Professor Rees dachte 1971 nicht an eine Superrakete, sondern an einen Pendelverkehr mit einem Shuttle zwischen einer Station in der Erdumlaufbahn und einer weiteren Station, die den Mond umkreisen sollte.
Man müsste nur diese Stufen dann schon oben haben, dass man eine Raumstation in der Erdkreisbahn hat, die mit dem Shuttle versorgt wird und von der aus man dann zu den Planeten fliegen kann oder zum Mond hin und zurück geht, immer wieder.
Die Raumstation mit einer Umlaufbahn um die Erde mit der ISS gibt es schon lange, wobei diese Station voraussichtlich 2024 oder spätestens 2028 aufgegeben werden soll. Wer als Tourist dorthin reisen möchte, muss sich also beeilen. Immerhin 7 Menschen haben es schon geschafft, darunter als erster 2001 der Amerikaner Dennis Tito, der mit einer russischen Rakete zur ISS geflogen wurde. Für 1 Woche musste er damals 20 Millionen Dollar auf den Tisch blättern. Inzwischen hat die NASA neue Pläne, ab 2020 Touristen zur ISS zu bringen. Bisher sind 2 Reisen geplant, wobei der Flug mehr als 50 Millionen Dollar kosten soll und für 30 Tage Kost und Logis nochmals 35.000 Dollar fällig sind. Pro Tag, versteht sich. Da ist Dennis Tito 2001 billig davongekommen. Ob das alles realisiert wird, steht allerdings noch in den Sternen. Genauso wie die nebulösen Vorstellungen von Elon Musk. Sehr poetische Wünsche hatte dazu übrigens Frank Sinatra bereits 1964.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and
let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Was bei Sinatra wie eine Vision klang, wird bei der NASA nach langer Pause wieder realistisch verfolgt. Bis 2023 will man wieder Astronauten zum Mond fliegen. Im Internet gibt es übrigens die seltsamsten Angebote für Mondtouristen. Im besten Prospektdeutsch heißt es dort an einer Stelle: Alle wollen zum Mond, wir bringen sie als Erster hin. Wenn Sie diese Reise heute buchen, fliegen Sie in weniger als einem Jahr zum Mond. Als Preis ruft der Veranstalter European Space Tourist schlappe 70 Millionen Euro auf. Als Organisator wird das amerikanische Unternehmen Space Adventures angegeben, das immerhin mit Weltraumflügen einige Erfahrung hat. Denn Space Adventures war für die touristischen Flüge zur ISS zuständig. Allerdings mit russischer Technik. Aber es wird noch sehr lange dauern, bis irgendwann einmal ein touristischer Anbieter wie bei Apollo 11 verkünden kann:
Swiften, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Auch Elon Musk hat konkret noch nicht offengelegt, wie er denn zum Mond fliegen will. Denn eine Reise zu unserem Erdtrabanten bleibt ein Abenteuer mit unendlich vielen technischen Unwägbarkeiten, wie Apollo 13 gezeigt hat, als Astronaut Jack Swigert die Kommandozentrale in Houston erschreckte.
Okay, we've had a problem here.
Frei übersetzt: Houston, wir haben ein Problem. Ein Satz, der eine dramatische Rettungsaktion auslöste. Natürlich kennt Elon Musk dieses Risiko, was ihn aber nicht abhält, mit immer neuen Vorstellungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber vielleicht will er auch nur Autos verkaufen, denn immerhin gehört ihm die Marke Tesla und da ist kostenlose PR für sein Unternehmenskonglomerat sicher nützlich. Und Musk wäre nicht der erste grandiose Selbstvermarkter, wenn er nicht auch den Mars in seinem Reisekatalog hätte. Bereits 2023 will er ein gigantisches Programm starten, das letztlich zu einer Stadt auf dem Mars führen soll. Pro Flug sollen irgendwann einmal bis zu 100 Personen transportiert werden. Geschätzte Kosten: 20 Millionen Dollar pro Person. Allerdings will er den Preis auf etwa 100.000 Dollar drücken, geradezu ein Schnäppchen, wenn man das auf den Tag umrechnet. Denn allein die Reise zum roten Planeten und zurück dauert etwa 500 Tage, das wären dann 200 Dollar pro Reisetag. Wie er das wiederum schaffen will, steht auch hier in den Sternen. Denn noch gibt es keine konkreten Pläne für den Antrieb eines Marsraumschiffs. Professor Eberhard Rees hatte allerdings schon 1971 eine Idee, die sogar sehr realistisch war.
Und wir haben bei diesem Programm früher einmal an eine Nuklearrakete gedacht, die sehr geschickt sein würde, so etwas zu machen.
Auch heute wird immer mal wieder über Nuklearantriebe diskutiert, die aber in der Gesellschaft nicht durchsetzbar sind. Und welcher Tourist würde sich schon in einen fliegenden Atomreaktor setzen? Also wird es wohl noch sehr lange dauern, bis Elon Musk und seine Mitstreiter mit Touristen den Mond umrunden oder sogar dort landen. Aber immerhin können sich die heutigen Weltalltouristiker in Spee auf Werner von Braun berufen, der in seinem 1952 erschienenen Buch »The Mars Project« detailliert beschrieben hat, wie eine Marsmission aussehen könnte. Mit 10 Raumschiffen und einer Erstbesatzung von 70 Personen wollte er den roten Planeten erobern. Aber wie wir heute wissen, wurde daraus nichts. Aber der Visionär von Braun hatte eine Begründung, die auch heute noch aktuell ist.
Ich glaube, im Allgemeinen kann man sagen, dass die Geschichte der Menschheit und vor allen Dingen der Wissenschaft und Technologie bewiesen hat, dass die Zunahme des Wissens im Allgemeinen ein sehr hoch verzinsbarer Wert ist.
Werner von Braun dachte dabei an den allgemeinen Nutzen für die Menschheit. Elon Musk und andere denken sicher auch an den eigenen Nutzen und wenn es nur PR für ihre sonstigen wirtschaftlichen Aktivitäten ist.
Otto Deppe fasste den Stand der Dinge zusammen. Ja, wer weiß, vielleicht werden die, die jetzt gerade so geboren werden, die ganz Kleinen mal auf Mars oder Mond Urlaub machen. Wir hören ein chinesisches Wiegenlied. Der Mond scheint hell, der Wind ist still. Hoch oben im Nachthimmel fliegen silberne Sterne. Sie fliegen zu Dongfanghong, Satellit. Oh, mein Baby fliegt in seinem Traum ins Weltall, reitet den Mond und betritt den Stern.
Yeah,
心上那个月儿，挂上那个星，宇宙人飞行。娘的宝宝，立下大志，去攀那个科学高峰。宝石
Jetzt möchte ich Sie gerne mitnehmen auf eine noch sommerliche Wanderung durch die Alpen der österreichisch-slowenischen Grenzregion mit einem gewissen Stranko Hadalap. Der Kärntner Slowene führt zu einstigen Partisanenbunkeranlagen, welche die slowenischsprachige Minderheit im Nationalsozialismus nutzte. Er zeigt Interessierten sein Südkärnten und leistet Widerstand gegen das Vergessen. Was prägte diese Region, von der seine Schwester, das ist die Bachmann-Preisträgerin Maja Hadalap, in Engel des Vergessens erzählt? Ausgehend von seinem Bergbauernhof veranstaltet der 55-jährige Hadalap, der früher als Regisseur und Choreograf unter anderem auch in Berlin tätig war, Lesungen. Den Bergbauernhof sieht er als Erfahrungs- und Erlebnisraum für Künstler und Querdenker, die Haltung bewahren wollen. Gäste waren unter anderem auch mal der ehemalige österreichische Bundespräsident Heinz Fischer. Und kamen auch viele slowenische Schüler, denn Maja Hadalaps Roman ist 2019 auch Abiturthema gewesen. Benjamin Breitecker bringt uns in den Süden Kärntens.
Aber es ist eine optische Täuschung. Also den Gläsern kann man auch nicht mehr trauen.
Ein Bergbauernhof im südlichsten Zipfel Österreichs. Bad Eisenkappel in Kärnten, slowenisch Celesna Kapla. Strauko Hadalap sitzt im Wintergarten und verteilt Schnapsgläser. Der 55-Jährige will gleich mit seinen 14 Besuchern die umliegenden Berge erkunden, ein paar hundert Höhenmeter bergauf steigen und dann wieder bergab. Davor aber soll auf das gemeinsame Erleben angestoßen werden, und zwar mit hochprozentigem, in gar nicht so kleinen Schnapsgläsern.
Also das ist im Grunde, ihr wisst ja, wie man sowas trinkt. Eher Mundspülung. Es geht ja nur um den, ja. Es geht nicht um Schlucken, sondern um zu schmecken.
So wie Odol.
Ja, genau. Wie Mundwasser, ja.
Strauko Hadalap trägt strubbeliges graues Haar und einen Ohrring. Der in einem Tal gelegene Bauernhof gehört ihm. Er hat ihn vor knapp 2 Jahrzehnten von seinem Vater übernommen. Seitdem arbeitet er als Landwirt, einerseits. Denn Strauko Hadalap versteht sich auch als Kulturarbeiter. Und er hat eine Mission. Jeden Sommer wandert er mit Interessierten durch das zweisprachige Kärnten und erzählt dabei von der Geschichte, den Grenzziehungen des 20. Jahrhunderts und den Partisanen, die sich hier in den Bergen versteckten, um gegen das Hitler-Regime zu kämpfen.
So, Prost, na trau ich. Herzlich willkommen. Ein Schluck Widerstand, der ist das Trauma heute. Ja.
Im Wintergarten des Bergbauernhofs wird angestoßen. Widerstandsgeist, so heißt der Schnaps, den Hadalap selbst brennt. Widerstandsgeist mussten die Partisanen mitbringen. Widerstandsgeist, das ist auch eine Bezeichnung, die auf Strauko Hadalap zutrifft. Er will nicht einfach nur über die Geschichte der Region erzählen, er will was auslösen in den Köpfen seiner Besucher. Sie sollen nachdenken, welche Konflikte und Probleme Grenzen mit sich bringen. Geografische Grenzen, und jene in den Köpfen. Kärnten. Vielen Deutschen ist das südlichste Bundesland Österreichs bekannt, weil hier der Rechtspopulist Jörg Haider groß wurde. Die Freiheitlichen gewannen im Jahr 1999 die Wahl mit mehr als 42%. Kritische Stimmen, noch dazu von Minderheiten, waren nicht erwünscht. Der Kärntner Slowene Zdravko Haderlap zog damals weg. Er arbeitete als Theatermacher in Graz und später in Berlin. Seit 2002 lebt Haderlap wieder im zweisprachigen Süden Kärntens. Er läuft nun den Berg hinter seinem Hof hinauf, gefolgt von seinen Besuchern. Es geht entlang eines Pfades, neben dem ein Rinnsal fließt. Und Haderlap startet seine heutige Tour mit ein paar naturkundlichen Erklärungen.
Wir wandern heute ja auch entlang eines ehemaligen Meerriffs, also ist auch ein verkarstetes Gebiet und ausgespült und ausgewaschen. Und das bringt es mit sich, also wenn es regnet, ist doch kein Wasserspeicher, sondern das Wasser kommt oben rauf und unten raus. Ja. Und solche Rinnsale wie der kleine Graben jetzt da unten, der ja, ein Rinnsal ist, der kann passieren, dass er in 2 Stunden dann so einen reißenden Bach wird. Ja. Also richtig gefährlichen Bach. Aber das ist ein Spezifikum generell in den Kalkalpen, mehr oder weniger.
Haderlap bleibt immer wieder stehen. Er wartet auf die Wandergruppe und setzt dann zu einer neuen Erklärung zu Geologie und Pflanzen an.
Da sieht man auch was Spezielles. Es ist gerade abgeblüht. Alpenrosen. Ja, was suchen die auf 850 Meter? Ja, genau. Und was macht der hier unten? Der wächst ja erst über der Baumgrenze.
Ja, normal ist er oben. Ne?
Genau. Eben, das ist der Punkt. Die Natur hat alles schon vorgebaut. Wenn sich das Klima ändert, plötzlich wird er woanders wachsen. Das verharrt hier hunderte Jahre oder tausend Jahre, spielt keine Rolle. Das wartet und hat Zeit. Und irgendwann mal, wenn es gebraucht wird und wichtig ist, wächst, wird sich das vervielfältigen, sonst bleibt es so. Wir werden heute auch Kieferlatschen sehen auf 900 Meter. Ja, wo du sagst, ja, okay, die sind auf über 1500-600 Meter hinaus. Ja. Also da hat die Natur schon alles vorgebaut, also was wir uns gar nicht so denken können.
Haderlap blickt in die Runde, dann schultert er seinen Rucksack und macht sich auf zum Ganssteig. Einer schmalen Steigung, man ist hier besser trittfest. Kurz bevor es im Gänsemarsch losgeht, versammelt sich die Wandergruppe erneut. Und Haderlap beginnt, von der Geschichte zu erzählen. Die heutige Grenze zwischen Österreich und Slowenien entstand vor knapp 100 Jahren. Damals, nach dem Ersten Weltkrieg, stimmten die Südkärntner ab. Sollte ihre Region zu Österreich gehören oder dem Königreich Jugoslawien zugeschlagen werden? Fast 60% stimmten für einen Verbleib bei Österreich. Für die Menschen in der Region, erzählt Haderlap, bedeutete das, dass die Grenze durch Familien und Grundstücke gezogen wurde. Aus einem zentralen Lebensraum seien so 2 Randregionen geworden. 2 Randregionen ohne Perspektive. Haderlap nennt das die erste Zäsur in der Geschichte der Region.
Die zweite Zäsur war dann der Zweite Weltkrieg, also wo es hier in dieser Region kaum ein Haus gibt, wo nicht aus einer Familie Leute zur selben Zeit bei der Wehrmacht waren, teilweise auch bei der SS und bei den Partisanen, entweder ausgesiedelt oder in KZ. Und das ging auch quer durch die Familie. Und zwar die Grundlage war, dass die Grenzziehung 1920, diese Grenzziehung nicht nur als Verwaltungsgrenze angesehen wurde, sondern diese Grenze ist durch die ganzen Jahrzehnte, das ist praktisch auch fast ein ganzes Jahrhundert, ideologisch und nationalistisch missbraucht wurde. Und das an Rücken dieser Menschen, dieser Familien, die getrennt wurden dadurch.
Die Konflikte zogen sich nicht entlang der Sprachgrenzen. Das ist Haderlap wichtig. Seine heutige Tour nennt er Bunkerwanderung. Denn es geht zu den ehemaligen Bunkern der Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Die bewaffneten Kämpfer versteckten sich jahrelang in den Bergen. Hunderte leisteten auf österreichischem Gebiet militärischen Widerstand gegen das NS-Regime, unterstützt von zahlreichen politischen Aktivisten und Zivilisten. Nicht jeder kennt diesen Teil der Geschichte. Die Nazis freilich bekämpften die Partisanen mit allen Mitteln. Haderlap hat dazu eine persönliche Anekdote zu erzählen.
Es gibt einen schönen Dokumentarfilm über das Leben am Rhein. Meine Freundin hat diesen Dokumentarfilm gemacht und dann interviewt sie einen alten Fischer. Und dann, wo die Kamera ausgeschaltet war, hat sie ja auch einen Film über den Graben hier gemacht, also über Mikrokosmos Eisenkappel als Anatomie, wie ein Krieg funktioniert. Und dann sagt der Alte, der Interviewte, ja, ich war auch in Kärnten, habe ja auch eine sehr schöne Erinnerung, hat begonnen zu schwärmen. Und seine Erinnerungen basierten darauf, dass er für sämtliche Verdienste, die er bei der Wehrmacht hatte, ist man dann mit einem Sonderurlaub beschenkt worden. Und da konnte man nach Kärnten gehen auf Partisanenjagd. Und er hat gesagt, also überall hat es Regeln gegeben, nur auf die Partisanen, da hat es keine gegeben. Und es war wie jagen gehen, ja. Also das hat es gegeben.
Handerlapp spricht bei seiner Wanderung über das Wesen des Krieges, über Misstrauen, Hass und Empathielosigkeit auf allen Seiten. Er erklärt aber auch die Natur und legt 600 Höhenmeter weiter oben eine Pause ein, damit man den Ausblick genießen kann. Südkärnten ist nicht nur geschichtsträchtig, sondern auch wunderschön. Manchmal macht Handerlapp auch Wanderungen mit Büchern im Gepäck. Er liest dann Literatur von Autorinnen und Autoren der Region, etwa von der Bachmann-Preisträgerin Maja Handerlapp, seiner Schwester, oder von Peter Handke, dem umstrittenen Gewinner des Literaturnobelpreises 2019. Dann geht es wieder den Berg hinunter und es kommt zu einer Abkürzung. Ein Gasthof ist näher als ein weiterer Partisanenbunker. Geschichte darf an diesem Tag Geschichte bleiben. Und so endet die Tour bei einem Bier auf einer Sonnenterrasse. Der Blick schweift über die weite Landschaft und die Karawanken, das Grenzgebirge zwischen Österreich und Slowenien. Die Grenze aber, sie existiert nur mehr auf dem Papier. Slowenien ist seit 15 Jahren Mitglied der Europäischen Union. Und gegen jene, welche die Grenze noch in den Köpfen tragen, hat Zdravko Handerlapp seinen Widerstandsgeist.
Ja, da laufen sie dahin. Mein österreichischer Kollege Benjamin Breitecker war bei den Kärntner Slowenen. Gesang wird im südlichen Bundesland Österreichs großgeschrieben. Die Tradition des Kärntner Liedes ist legendär. Hier eines der schönsten, das, wie so viele, die Liebe besingt. So, auf Wiedersehen Kärnten. Wir möchten gerne noch nach Portugal. In der portugiesischen Algarve-Region befindet sich die nur 7 Kilometer große Insel Culatra, mitten in einem Nationalpark. Rund 1000 Menschen leben dort. Es gibt keine Hotels. Wer über Nacht bleiben will, tut es in Privatunterkünften. Darum spielt der Portugal-Tourismus hier eben auch kaum eine Rolle. Noch immer ist es wie früher im Wesentlichen die Fischerei, von der die Menschen leben. Doch wenn die Touristen kommen, dann wollen sie meist den Farol hier sehen, zu Deutsch, den Leuchtturm. Der wurde 1851 erbaut und ist nicht nur imposant, sondern auch wichtig. Peter Kaiser hat ihn besucht.
Manche decken sich noch schnell in der alten Fischhalle im Örtchen Olau an der Algarve mit dem Nötigsten entweder nur für die Überfahrt ein oder einen längeren Aufenthalt. Dann geht es ab nach Culatra, dem kleinen Inselparadies, das nur rund 3 Kilometer vor dem portugiesischen Festland im Naturschutzgebiet Parque Natural de Ria Formosa liegt. 7 Kilometer Länge, nur etwas über 1 Kilometer breit, wer die hotelfreie Insel Culatra betritt, auf der etwa 1000 Menschen leben, der sucht Ruhe und Besinnung. Oder er will hoch hinauf, etwa auf den 47 Meter hohen Leuchtturm Farol do Cabo de Santa Maria, der im Westen der Insel steht. 220 Stufen sind es, dann steht man oben und hat einen imposanten Blick über die Insel.
Es gibt die Bestimmung, dass alle 25 Seemeilen ein Leuchtturm sichtbar sein muss. Und hier am Kap Santa Maria, dem südlichsten Kap des portugiesischen Festlandes, haben wir sowohl den Bootsverkehr zum Hafen nach Faro und den Fischereihafen von Ulhão, der der größte Fischereihafen der Region ist.
Anders als etwa in der Bretagne, wo es die meisten automatisierten Leuchttürme in Europa gibt, ist der Farol, das Wort meint Leuchtturm, hier an der Algarve bemannt. Dennoch.
Auch der Leuchtturm hier ist automatisiert. Dennoch sind wir hier, um Probleme, wenn sie auftauchen, zu lösen. Falls es eine Havarie, einen Alarm gibt, sind wir dann hier. Es geht hier nach Schichten. Jede Schicht hat 24 Stunden und wir sind hier 4 Leuchtturmwärter. Das heißt, alle 4 Tage macht ein Leuchtturmwärter eine 24-Stunden-Schicht.
Simon Vidar ist gerade einmal 30 Jahre alt. Aufrecht steht er im kleinen Rundgang des Farol unterhalb der Glaskuppel mit den Fresnel-Linsen und gibt Auskunft. Leuchtturmwärter Simon steckt in einer Art Uniform und auf die Frage danach antwortet er.
Früher gab es hier Militär. Heute ist die Marine nicht mehr Militär, sie ist mehr dem maritimen Schutzbereich angebunden, also wie die Wasserschutzpolizei und so weiter. Was wir aber machen ist, wir fahren Patrouille, um die kleinen Leuchtbojen draußen zu kontrollieren. Denn diese Region hat ja nicht nur den Leuchtturm, sondern auch auf der Fahrrinne die kleinen Hinweislichter, die wir warten müssen.
In der Bretagne, am Cap Finisterre, dem Ende der Welt, sind alle automatischen Leuchttürme miteinander vernetzt. Ein einziger Leuchtturmwärter kontrolliert alle. Hier, an der Algarve, ist das etwas anders.
Hier hat jeder Leuchtturm seinen eigenen Chef. Aber in Lissabon ist die Zentrale und da werden alle koordiniert.
Nachts, sagt der junge Leuchtturmwärter, ist es entspannt hier oben. Der Leuchtturm arbeitet ja automatisch.
Das heißt, wenn es einen Alarm gibt, dann müssen wir erst aktiv werden. Tagsüber ist unsere Arbeit eigentlich Instandhaltung, also Streichen, dann die Kanalisation und Gartenarbeit. Und dann natürlich die ganzen Leuchtquellen. Es sind 73 Leuchten, für die ich verantwortlich bin.
60 Jahre alt ist der Leuchtturmchef hier auf Culatra. Die Kollegen sind 50 sowie 40. Er selber ist 30 Jahre alt, der Jüngste 20 Jahre. Auf die Frage nach dem Klischee eines romantischen Leuchtturmwärterlebens lächelt Simon.
Früher konnte jede Zivilperson sich als Leuchtturmwärter bewerben. Heute ist es so, dass man eine 3-jährige marine-militärische Ausbildung macht. Ich selbst war 7 Jahre bei einer Einheit, die den US Marines entspricht. Danach habe ich einen 6-monatigen Kurs gemacht, um hier als Leuchtturmwärter arbeiten zu können.
Und heute? 4 Leuchtturmwärter arbeiten hier. Im ganzen Land gibt es über 100 Leuchttürme. Manche zählen zu den schönsten Bauwerken der einstigen portugiesischen Seefahrernation. Gibt es Nachwuchsprobleme?
Auf jedem Leuchtturm fehlt Personal. Hier fehlen gerade 2. Einer fehlt sowieso und ein anderer belegt gerade einen Kurs. Im Allgemeinen fehlt auf jedem Leuchtturm eine Person. Also, wenn sich jemand bewerben möchte, ist er sehr herzlich willkommen. Das Leben ist hier sehr ruhig, man hat hier keinen Stress, alles ist toll, aber trotzdem fehlt Personal.
Auf der Rückfahrt dann nach Olau bleiben Simons letzte Worte noch im Kopf.
Der Grundgedanke war die Liebe zum Meer. Und dann habe ich mir gesagt, als Leuchtturmwärter bin ich immer in der Nähe zum Meer und habe so auch die Möglichkeit zum Fischen und die Liebe zum Meer.
So, jetzt habe ich leider keine Zeit mehr, aber das noch unbedingt. Wenn es in dieser Welt etwas Verlässliches gibt, dann ist es das Licht eines Leuchtturms. Toffe Jansson, schwedisch-finnische Schriftstellerin. Nächsten Sonntag gibt es internationalen Besuch hier bei mir im Studio. Wir unterhalten uns über Advent, über Weihnacht, über Winter, über Wetter. Ich lade Sie schon jetzt dazu ein. Andrea Stopp wünscht einen schönen Nachmittag.